Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sören Brinkmann. Wer Handel treiben will, für den gibt es kaum einen größeren Horror als Handelskriege mit Zöllen und immer neuen Gegenmaßnahmen. Das weiß man gerade in Deutschland und China, wo ganz viel Wohlstand von den weltweiten Wirtschaftsbeziehungen abhängt. Und so hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem Besuch in China vor allem ein Thema auf dem Zettel: die von der EU-Kommission geplanten Zölle auf chinesische E-Autos. Einen Handelskrieg vermeiden ist das Motto. Und es dürfte den Minister freuen, dass es jetzt Gespräche dazu zwischen dem EU-Handelskommissar und dem chinesischen Handelsminister geben soll. Das wurde eben bekannt. Robert Habeck in China, gleich unser erstes Thema. Außerdem beschäftigt uns der Deutschlandbesuch von Argentiniens Präsident Javier Milei, der mit kleineren Protesten empfangen wurde. Aktuelles dann zum Unwetter in der Schweiz. Und es geht um die letzten Vorbereitungen an der Kieler Förde. Da beginnt am Abend die Kieler Woche. Zunächst aber zu den Gesprächen, die Robert Habeck derzeit in China führt. Unser Hauptstadtkorrespondent Jörg Münchenberg begleitet für uns die Reise des Wirtschaftsministers.
Der drohende Handelskonflikt um EU-Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos war das beherrschende Thema bei den heutigen Gesprächen von Robert Habeck in Peking. Dabei ging es dem grünen Wirtschaftsminister erst einmal darum, die Vorgehensweise der EU-Kommission zu erklären, die Ausgleichszölle von bis zu 38% angedroht hat.
Das Problem entsteht dann, wenn Subventionen genutzt werden, um damit Kapazitäten, Überkapazitäten aufzubauen, um ausschließlich für den Export einen Wettbewerbsvorteil herzustellen. Dann gibt es ein Problem bei den gleichen und fairen Wettbewerbszugängen. Und da setzt die Untersuchung der Kommission an.
So Habeck beim Treffen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao. Am 4. Juli könnten die angedrohten Ausgleichszölle bereits in Kraft treten. Damit würden nicht nur chinesische E-Autos erheblich teurer, sondern auch die von deutschen Herstellern in China produzierten E-Autos für den europäischen Markt. Habeck war deshalb mit einem klaren Ziel nach Peking gereist. China soll die europäische Drohung ernst nehmen und den Dialog suchen.
Der Vorteil auch für China ist, dass die Untersuchung sehr detailgenau ist. Das ist also eine Einladung, dass sich die chinesische Seite dazu verhält, wenn es möglich ist, die Untersuchung widerlegt, wenn es möglich ist, Antworten gibt, wie bestimmte Probleme anders gesehen oder abgestellt werden.
Ob diese Botschaft bei den chinesischen Partnern wirklich angekommen ist, bleibt abzuwarten. Ein geplantes Treffen mit Ministerpräsidenten Chiang war kurzfristig und ohne Begründung abgesagt worden. Immerhin kündigte Handelsminister Wentao bei dem Treffen an, dass er heute noch mit dem zuständigen EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis telefonieren werde. Die EU-Kommission ist ausschließlich für Handelsfragen zuständig. Gleichzeitig stellte der chinesische Handelsminister aber in der Stimme des Dolmetschers auch klar:
Wenn die europäische Seite darauf besteht, ihren eigenen Weg zu gehen, werden wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Anschließend der Einreichung einer Klage beim WTO, Streitbeilegungsmechanismus und die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen zu verteidigen.
Noch deutlicher war zuvor Zheng Jianji, der Vorsitzende der mächtigen Nationalen Reform- und Entwicklungskommission, geworden. Der Vorwurf von chinesischen Überkapazitäten sei schlicht absurd, Strafzölle nicht akzeptabel. Gleichzeitig werden die ohnehin schon schwierigen Handelsbeziehungen aber auch durch die chinesische Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg zusätzlich belastet. Deutschland wolle auch deshalb von China unabhängiger werden, machte Habeck in Richtung seiner Gesprächspartner deutlich.
Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass man die Dinge nicht trennen kann. Auch unser Verhältnis, unser direktes Verhältnis, ist jetzt schon negativ beeinflusst.
Jede Menge Klartext also. Aber ob sich China davon wirklich beeindrucken lässt, bleibt offen. Immerhin meldete dann am Abend eine chinesische Regierungsseite, dass beide Seiten über die angedrohten EU-Zölle verhandeln wollen.
Robert Habecks China-Reise, die Informationen dazu von Jörg Münchenberg. Und damit zu einem anderen Auslandsbesuch. Argentiniens Präsident Javier Milei ist in Deutschland eingetroffen. Milei, 195 Tage im Amt und die Liste seiner Reformen ist schon jetzt lang. Die einen loben, dass seine Maßnahmen Argentinien aus der wirtschaftlichen Dauerkrise führen könnten. Die anderen kritisieren sie als Politik des sozialen Kahlschlags und der wachsenden Armut. Fest steht, Milei selbst steht für eine ultraliberale Wirtschaftspolitik und er bezeichnet sich als Anarchokapitalist. In Deutschland wird er unter anderem mit einer Auszeichnung der wirtschaftsliberalen Hayek-Gesellschaft geehrt. In der Bundesregierung ist man dagegen eher verhalten. Steffen Wurzel berichtet.
Am Freitag passierte etwas Außergewöhnliches im Berliner Regierungsviertel.
Ich glaube, man kann es sich in der Weltpolitik nicht aussuchen, mit wem man zu tun hat.
Steffen Hebestreit, Sprecher von Bundeskanzler Olaf Scholz. Es kommt selten vor, dass sich ein Regierungssprecher so deutlich distanziert von einem hochrangigen ausländischen Besucher wie im Falle von Javier Milei.
Der Bundeskanzler trifft sich mit sehr, sehr vielen Staats- und Regierungschefs. Er spricht auch mit Leuten, die sehr schwierige Partner sind oder auch sehr schwierige Zeitgenossen. So ist das in der Welt und mit der Diplomatie, dass man am besten mit allen irgendwie sprechen kann, um dann auch Probleme zu besprechen oder auch unterschiedliche Standpunkte auszutauschen.
Heute Abend wird Milei in Hamburg von einem privaten wirtschaftsliberalen Verein, der Hayek-Gesellschaft, mit einem Preis geehrt. Morgen Mittag empfängt der Bundeskanzler den selbsternannten Anarchokapitalisten Milei zu einem sehr kurzen und effizienten Arbeitsbesuch, wie die Bundesregierung betonte. Ein ursprünglich geplanter Empfang mit militärischen Ehren für Milei, gegen den unter anderem nichtstaatliche Organisationen protestiert hatten, wurde gestrichen. Amit Pasch von der katholischen Entwicklungsorganisation Miserior.
Naja, dass der Bundeskanzler sich mit Milei trifft, das ist völlig in Ordnung. Allerdings sollte Scholz dabei Mileis Unterstützung für europäische Rechtsextreme, die Hasstiraden gegen Feministinnen und gegen Gewerkschaften und auch den sozialen Kahlschlag in Argentinien deutlich problematisieren.
Viele Kritikerinnen und Kritiker Mileis sowie NGOs sehen in dem seit einem halben Jahr in Argentinien regierenden Politiker nicht einfach nur einen radikalen Wirtschaftslibertären, der Unternehmen privatisiert und Subventionen auf Wasser, Strom und den öffentlichen Nahverkehr kürzt. Für sie ist der 53-Jährige ein gefährlicher, radikaler Rechtspopulist mit autoritären Zügen, der in seinem Heimatland die kritische Zivilgesellschaft, die Pressefreiheit und demokratische Mitbestimmungsrechte schwächen will. Das sei Unsinn, sagte im ZDF Stefan Kotz, Präsident der Hayek-Gesellschaft, also dem umstrittenen Verein, der Milei heute Abend ehrt.
Milei ist kein Populist. Er verspricht seinen Landsleuten ja gerade nicht das Blaue vom Himmel herunter, sondern er hat eine schonungslose Diagnose für die Lage des Landes vorgelegt und daraus leiten sich jetzt eben die Maßnahmen ab.
Auch ein halbes Jahr nach seinem Wahlsieg in Argentinien stehe immer noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiter hinter dem neuen Präsidenten, betont Michael Große-Brömer von der CDU. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag war im Frühjahr mit einer Delegation in Argentinien. Dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio sagte Große-Brömer:
Ich glaube, dass man Milei nur bewerten kann, wenn man erstmal feststellt, er ist demokratisch gewählt. Die Menschen verbinden mit seiner Präsidentschaft hohe Erwartungen und große Hoffnungen, weil alle Vorgängerregierungen die seit Jahrzehnten nicht erfüllt haben, sondern immer nur erfolglos waren. Und jetzt macht Milei sicherlich nicht alles, was man nach europäischen Maßstäben gut findet und ich persönlich auch nicht gut finde. Aber die Argentinier haben ihn gewollt, weil sie keine bessere Alternative gesehen haben.
Eines der Themen beim Treffen zwischen Scholz und Milei dürfte Mercosur sein, also das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südamerika. Verhandelt wird darüber seit vielen Jahren, vor allem innerhalb Europas ist man sich aber nach wie vor uneinig über Einzelheiten.
Steffen Wurzel berichtete. Möglichst schnell, möglichst viele Schutzmasken beschaffen. Darum ging es dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU mitten in der Corona-Pandemie. Doch diese Ausschreibungen, die drohen dem Bund jetzt Nachzahlungen an Lieferanten in Milliardenhöhe einzuhandeln. Zum Rechtsstreit und zu den Reaktionen in Berlin, Birte Sönnigsen.
Es laufen gut 100 Klagen von Maskenlieferanten gegen das Bundesgesundheitsministerium. Insgesamt geht es um einen Streitwert von 2,3 Milliarden Euro. Hintergrund ist der Beginn der Corona-Pandemie, als Schutzmasken knapp waren. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU wollte schneller Masken beschaffen. Dafür hat sein Ministerium ein besonderes Verfahren gewählt. Es hat den Unternehmen einen festen Preis pro FFP2-Maske garantiert, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist liefern. Später hat das Gesundheitsministerium aber nicht alle Lieferanten bezahlt und darauf verwiesen, dass die Masken zu spät kamen oder die Qualität nicht stimmte. Der FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein spricht davon, dass den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern jetzt ein Kostenschock drohen könnte. Der Welt am Sonntag sagte Klein, die Folgen der massiven Überbeschaffung unter dem damaligen Gesundheitsminister Spahn werden immer verheerender. Kritik kommt auch von den Grünen. Haushaltspolitikerin Paula Pichotta postet, wir werden einander viel verzeihen müssen, aber es gibt Grenzen. Gesundheitspolitiker Johannes Wagner fragt, ob es eine Entschuldigung geben wird und sagt, Jens Spahns Maskendeals könnten die Allgemeinheit 10-mal mehr kosten als das Mautdebakel vom damaligen CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer.
Schwere Unwetter in der Schweiz. In einigen Teilen des Landes ist es zu Überschwemmungen gekommen, zu Erdrutschen und Zerstörungen. Zur aktuellen Lage Katrin Hondel.
Im Misokstal in Graubünden werden noch immer 3 Menschen vermisst. Eine Gerölllawine hat dort 3 Wohnhäuser zerstört. Eine Frau konnte am Morgen aus den Schuttmassen lebend gerettet werden. Nach den anderen Verschütteten, einem Paar und einer älteren Frau, wird weiter mit Hunden, Hubschraubern und Drohnen gesucht. Die Steinlawine sei bis zu 4 Meter hoch, berichten die Rettungskräfte. Der Erdrutsch passierte nach massiven Gewittern und heftigem Regen am Freitagabend und in der Nacht. Innerhalb von 24 Stunden waren 125 Millimeter Regen gefallen, fast so viel wie sonst im ganzen Monat Juni. In mehreren Dörfern des Misokstals brach die Stromversorgung zusammen. Dutzende Menschen wurden evakuiert. Die Unwetter zerstörten auch ein 200 Meter langes Stück der Autobahn A13 nahe der italienischen Grenze. Das Ausmaß der Unwetterschäden sei erschütternd, schrieb die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd auf X. Schwierig ist die Lage auch im Kanton Wallis. Unterhalb des Matterhorns ist der Ort Zermatt seit Freitag von der Außenwelt abgeschnitten. Bahnlinie und Straße nach Zermatt sind gesperrt. Für den Abend und die Nacht wurden wieder Regen und Gewitter vorhergesagt, allerdings laut Meteorologen weit weniger als in der Nacht zum Samstag.
Unsere Korrespondentin Katrin Hondel berichtete aus der Schweiz. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18.22 Uhr. Die Lage im Nahen Osten bleibt überaus angespannt. Kämpfe an Israels Grenze im Norden zum Libanon. Die israelische Luftwaffe hat nach Armeeangaben weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Und etliche Menschen sollen dort ums Leben gekommen sein, als in der Nähe des Büros vom Internationalen Roten Kreuz offenbar Geschosse eingeschlagen sind. Aus Israel hieß es gebe keine Hinweise auf einen Angriff der israelischen Armee. Doch die Krise trifft nicht nur die Menschen im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland. Seit Kriegsbeginn dürfen etwa 170.000 Arbeiter aus der Westbank nicht mehr in Israel arbeiten. Wie schwierig die wirtschaftliche Lage dort ist, berichtet Bettina Meyer.
Mustafa Abu Hussein gibt Schams, auf Arabisch Sonne, Anweisungen. Kraftvoll galoppiert das Fohlen im Kreis. Seine Pferde, mit denen er eine Zucht aufbauen will, geben Hussein Halt. Für Schams hat der 40-jährige Bauunternehmer, der nahe Hebron im Westjordanland lebt, gerade ein Kaufangebot erhalten. Ich könnte ihn verkaufen, aber ich will nicht. Wenn Sie Pferde züchten, brauchen Sie Geduld. Doch der Druck ist groß. Husseins Bauprojekte, mit denen er seine Familie versorgte und seinen Traum der Pferdezucht verwirklichen wollte, waren in Israel. Seit Kriegsbeginn kann er nicht über die Grenze, ebenso wie seine 66 Arbeiter. Seit 8 Monaten sind sie arbeitslos. Ich bin für die Einkommen von 66 Familien verantwortlich. Manchmal kommt ein Arbeiter zu mir, sagt, er könne kein Brot kaufen. Ich kann für meine Familie nur alle 2 Monate Fleisch kaufen. Der 7. Oktober hat meine Träume zerstört. Seit dem 7. Oktober komme er insgesamt auf einen Schaden von mehr als 2 Millionen Euro für sein Geschäft. 4 Kinder, ein Neugeborenes, seine Frau, die Neffen, alle lebten von Husseins Baugeschäft. Auch Neffe Riyad Al-Jazar, 27 Jahre alt, hatte ein Auskommen und den Traum zu heiraten. Aber wenn ich heirate, sind wir zu zweit. Wie soll ich das Leben von 2 Menschen finanzieren? Wie soll ich Pläne machen, wenn ich kein Geld für die Zukunft habe? Meine Träume sind zerstört. So wie dem Bauunternehmer geht es 170.000 Arbeitern aus dem Westjordanland, die vor dem 7. Oktober in Israel gearbeitet haben. Ihre Lage dürfte prekär bleiben, denn die israelische Regierung ist dabei, 92.000 Gastarbeiter als Ersatz aus dem Ausland nach Israel zu bringen. Viele Menschen, vor allem junge Leute im Westjordanland, sehen keine Perspektive für die Zukunft, sagt Ahmed. Er ist Polizist und arbeitet für die palästinensische Autonomiebehörde. Auf dem Handy zeigt er auf das Bild eines 17-jährigen Jungen, der am Boden kauert. Ich habe ihn 4-mal mit einem Messer vor dem Checkpoint erwischt. Er wollte bei einem Angriff sterben. Ich habe ihn zu seinem Vater zurückgebracht. Der ist auch Sicherheitsoffizier und kann ihm kein Mobiltelefon kaufen. Alles nur wegen des Geldes, sagt Ahmed. Es ist nicht sein richtiger Name. Sein Job ist gefährlich. Er verhindert Verbrechen und Anschläge, bevor sie passieren. Militante Gruppen füllen die Köpfe der Teenager mit nationalistischen Ideen. Diese Gruppen sind froh darüber, was die Israelis machen, dass auch wir nur noch die Hälfte unseres Gehaltes bekommen. Die Terrorgruppen nutzen das aus, um mehr Chaos anzurichten und Terroranschläge zu verüben. Weil der israelische Finanzminister Smotrich Zahlungen in Millionenhöhe aus Steuergeldern an die palästinensische Autonomiebehörde zurückhält, zahlt die Mitarbeitern wie Ahmed nur noch ein halbes Gehalt. Bald, fürchtet der Polizist, werden er und alle Sicherheitskräfte entlassen. Die Folge? Chaos, warnt Ahmed, denn mit der Hoffnungslosigkeit wird sich auch die Gewalt im Westjordanland weiter ausbreiten.
Die Reportage von Bettina Meyer. Und wir bleiben in der Region, wo sich die Folgen der Spannungen und des Gazakrieges nicht nur in den Palästinensergebieten zeigen. Betroffen ist auch Ägypten. Denn wegen der Angriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer haben sich etliche Handelsrouten verschoben. Und das trifft vor allem eine ganz wichtige Einnahmequelle Ägyptens, den Suezkanal. Anna Osius.
Voll beladen pflügt die kleine Autofähre in der ägyptischen Küstenstadt Port Said durch das Hafenbecken. Sie kreuzt einmal quer den Suezkanal, der hier wenige hundert Meter weiter stromabwärts ins Mittelmeer mündet. Ansonsten ist es ruhig auf dem Wasser. Große Frachtschiffe sind nicht zu sehen. Der Kanal ist mein Zuhause, meine Liebe, mein Leben. Auf einer Parkbank an der Kaimauer des Kanals sitzt Fatih und blinzelt in die Sonne. Jeden Tag komme er hierher, erzählt der Rentner. Aber Schiffe beobachten kann er nicht mehr gut. Wir haben bemerkt, dass es deutlich weniger Schiffe geworden sind. Eigentlich gehen die Frachter hier ein und aus. Jetzt fahren sie einen anderen Weg und meiden das Rote Meer. Das betrifft uns sehr. Die Hafenstadt Port Said lebt unter anderem von den Schiffen des Suezkanals, wie eigentlich ganz Ägypten. Doch seit die Houthi aus dem Jemen Frachter im Roten Meer beschießen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern in Gaza kundzutun, ist der Schiffsverkehr durch den Suezkanal dramatisch eingebrochen. Die Zahl der Schiffe nimmt jeden Tag ab, so der Chef der Suezkanalbehörde Osama Rabi schon vor Monaten. Das wirkt sich in hohem Maße negativ auf uns aus. Dem Suezkanal gehen die Schiffe aus. Die Einnahmen für die Passage sind mittlerweile um 60% zurückgegangen. Für das eh schon wirtschaftlich angeschlagene Ägypten eine Katastrophe. Ägyptenkenner Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Für Ägypten sind die Suezkanaleinnahmen ein extrem wichtiger Devisenbringer. Auch Tourismus ist ja massiv eingebrochen durch den Krieg in Gaza. Und zusammengenommen ist das natürlich eine große Belastung für den ägyptischen Staatshaushalt.
Rund 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr hat Ägypten zuletzt durch die Suezkanalgebühren eingenommen. Jetzt tröpfelt nur noch ein Bruchteil der Gebühren in die Staatskasse. Der Welthandelsorganisation WTO macht das Vorgehen der Houthi schon seit Monaten Sorgen. Die Krise im Roten Meer beunruhigt uns sehr, so Ralf Osser, Chefökonom der WTO. 12% des Welthandels gehen durch den Suezkanal und ein Drittel der Containerlieferungen von China nach Europa. Auch auf dem Fischmarkt von Port Said ist der Suezkanal ein Thema. Die Preise für Fische sind aufgrund der Wirtschaftskrise drastisch gestiegen, klagt Fischhändler Hassan. Und die Probleme mit dem Suezkanal setzten der Wirtschaft Ägyptens weiter zu. Wenn vorher 10 Schiffe durch den Kanal gefahren sind, sind es jetzt nur noch 3. Der Krieg im Gazastreifen hat uns psychisch und physisch geschädigt, vor allem finanziell. Auch wenn insgesamt die Solidarität der Ägypterinnen und Ägypter mit den Palästinensern in Gaza groß ist, Verständnis für die Aktion der Husi hat Hassan nicht. Wer den Gazastreifen unterstützen will, soll dorthin gehen und dort kämpfen. Wenn ich Fisch verkaufen will, mache ich mir ja auch hier auf dem Markt die Hände schmutzig. Aber die Husi machen nur Propaganda und sie treffen damit mich und meinen Lebensunterhalt. Die Husi feiern Propagandaerfolge, auch auf Kosten Ägyptens. Am Mittelmeerhorizont in Port Said ist ein Containerriese aufgetaucht. Er wartet vermutlich auf seine Durchfahrt durch den Suezkanal. Ob das Schiff sein Ziel irgendwo in Asien ohne Zwischenfälle erreichen wird? Momentan kann das wohl niemand sicher sagen.
Anna Osius. Und dann 9 Tage Ausnahmezustand an der Kieler Förde, ein Sommerfestival mit Bühnenprogramm und natürlich die traditionelle Windjammerparade. In genau einer Stunde beginnt die Kieler Woche. Der Ausblick von Christian Nagel.
Die Kieler Woche ist nicht nur eine Veranstaltung der Superlative, verspricht Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.
Ja, bei der Kieler Woche denken ja viele an die großen Bühnen, die großen Konzerte, an die Windjammerparade, 100.000 Menschen. Aber wir haben gerade in den letzten Jahren auch immer darauf geachtet, die kleinen Momente zu ermöglichen und vor allem für alle Menschen. Also für Menschen mit Behinderung, für die Familien mit Kindern, für Menschen, die wenig Geld haben, für Menschen im Altenheim, die gar nicht auf die Kieler Woche kommen können. Auch die soll was erleben können. Es gibt die Secret Stages, kleine Bühnen, keine großen Namen, aber vielleicht in einigen Jahren. Und darum geht es uns, neben den ganz großen Veranstaltungen, 2000 an der Zahl, auch viele kleine Momente ermöglichen, weil wir glauben, am Ende ist das auch ein bisschen das Einzigartige und das Besondere an der Kieler Woche.
Wie erfolgreich die Kieler Woche mit diesem Konzept ist, hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, als Teile des Veranstaltungsgeländes wegen Überfüllung vom Sicherheitspersonal vorübergehend abgesperrt werden mussten. Zehntausende Menschen drängten sich zum Beispiel an der Kiellinie, der Promenade an der Kieler Förde.
Daraus haben wir Konsequenzen gezogen. Wir werden als Standard an den Abenden eine Einbahnstraßenregelung hier haben, damit sich die Leute nicht so sehr sozusagen auf den Füßen stehen. Und da sind wir, glaube ich, sehr gut vorbereitet. Aber uns ist natürlich wichtig, dass die Menschen fröhlich, sicher feiern können und friedlich. Und da haben wir nochmal ordentlich Gehirnschmalz reingesteckt in diesem Jahr, zusammen mit der Polizei, mit den Ordnungsbehörden, dass das auch sicher vonstatten geht.
Zum Sicherheitskonzept der Kieler Woche gehört in diesem Jahr deshalb unter anderem auch eine flächendeckende Videoüberwachung. Kameras an 15 Standorten übertragen Live-Bilder in das Lagezentrum der Polizei. Zum ersten Mal wollen die Beamten darüber hinaus auch eine Drohne einsetzen. Etwas ruhiger, aber nicht unspektakulärer geht es im Olympiazentrum Schilksee zu. Dort finden die Segelwettbewerbe während der Kieler Woche statt. Regattachef Dirk Ramhorst freut sich auf spannende Wettbewerbe, auch wenn in diesem Jahr etwas weniger Segler an den Start gehen.
Ja, die Herausforderung ist, dass alle 4 Jahre eine kleinere Kieler Woche stattfindet, weil die Segler, die sich nicht für Olympia qualifiziert haben, in der Regel nicht mehr nach Kiel kommen. Das hat aber zur Folge, dass wir mehr die Spitze haben als die Breite. Und das ist die Herausforderung, denen wir begegnen müssen. Ein Highlight in der Kieler Woche wird sein am Mittwoch, dass wir das deutsche olympische Segelteam vorstellen werden. Die Qualifikationen sind jetzt abgeschlossen und am Mittwoch werden wir sozusagen medial, aber auch im Rahmen der Wettkämpfe das Olympiateam vorstellen und verabschieden Richtung den Olympischen Spielen.
Ein weiterer beliebter Höhepunkt der Kieler Woche sind die Open-Ship-Tage im Kieler Marinehafen. 40 Schiffe aus 16 Nationen sind bei der Marine in diesem Jahr zu Gast. Darunter das US-Kommandoschiff Mount Whitney und das Segelschulschiff Gloria aus Kolumbien. 4.000 Soldatinnen und Soldaten erwarten die Verantwortlichen. Höhepunkt des zweiten Kiwo-Wochenendes ist die Windjammerparade am Sonnabend. Traditionsschiffe und Dutzende andere Segelschiffe fahren gemeinsam über die Kieler Innenförde. Angeführt in diesem Jahr wieder vom Segelschulschiff der deutschen Marine Gorch Fock, freut sich Kieler Woche-Chef Philipp Dornberger.
Wir haben sie ja letztes Jahr ganz, ganz dolle vermisst und die Marine hat uns dann hoch und heilig versprochen, dass die Gorch Fock dieses Jahr da sein wird und sie ist ja jetzt schon in Kiel. Wir haben die Alexander von Humboldt II, die dabei ist, also es wird wieder ein ganz buntes Bild auf der Kieler Förde und ich freue mich schon von ganz vielen Menschen, die an den Stränden sind, bei den Leuchttürmen und bin froh, dass wir so eine Tradition haben, sie ein bisschen geöffnet haben mit den Privatseglern dazu, aber da freue ich mich auch schon richtig drauf.
Eröffnet wird die Sommer- und Segelsause an der Förde am Abend auf der Rathausbühne. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther übernimmt mit 3 Doppelschlägen und 1 Einzelschlag das traditionelle Glasen der Schiffsglocke.
Und jetzt alles Wichtige von der Fußball-Europameisterschaft, wo gestern ja der Cheforganisator Philipp Lahm ziemlich ausgebremst wurde. Unterwegs nach Düsseldorf mit stundenlanger Verspätung bei der Deutschen Bahn. Immerhin, die Bahn hat sich entschuldigt bei Philipp Lahm. Von einer Entschuldigung bei den Fans im Zug, die wahrscheinlich auch nicht mehr viel vom Spiel hatten, war dagegen keine Rede. Heute mussten die Fans irgendwie nach Hamburg, Dortmund und Köln kommen. Und da gab es schon ein Spiel, Georgien-Tschechien.
Genau, und der EM-Neuling hat es in der letzten Minute, Sekunde verpasst, noch einen Sieg herauszuspielen gegen eigentlich überlegene Tschechien. Und so endet das Spiel am Ende 1:1. Michael Augustin.
Kein Sieger in Hamburg, 1:1 gemessen an den Torchancen, wäre ein tschechischer Sieg drin gewesen, aber die Mannschaft um Patrick Schick scheiterte immer wieder am starken georgischen Torhüter Georgi Mamardaschwili. Der jubelte Ende der ersten Halbzeit, als Mikau Tatze nach Videobeweis einen Handelfmeter zur Führung des EM-Neulings verwandelte. Im zweiten Durchgang war es dann Patrick Schick, der nach 58 Minuten zum Ausgleich traf. Ecke von der rechten Seite. Linga brachte den Ball an den Pfosten. Von da aus prallte er Schick an die Brust, dann ging er ins Tor. Und kurz darauf musste der Stürmer von Bayer Leverkusen verletzt ausgewechselt werden.
Und das Ergebnis bedeutet auch, dass entweder die Türkei oder Portugal die Qualifikation für das Achtelfinale klar machen können. Beide Teams spielen im Moment in Dortmund gegeneinander und die Portugiesen führen in der 36. Minute 2:0. Wir blenden uns ein in die ARD-Live-Reportage. Ihre Reporterin Luise Kropf.
Auf der linken Seite im 16er auch eine gute Position hat. Ronaldo schießt mit rechts von der 16-Meter-Kante. Der Ball senkt sich in Richtung Tor, aber geht dann auch ein Tuck zu spät. Runter und damit auch drüber, über das Tor, und zwar deutlich drüber. 37 Minuten rum, 2:0 führt Portugal. Silva mit dem 1:0 in der 22. Spielminute und in der 29. Minute Eigentor Türkei. Akaydin mit einem sensationell ungenauen Rückpass auf seinen Keeper. Geht so anderthalb Meter an ihm vorbei und da konnte dann keiner was mit einer Grätsche irgendwie retten. Der Ball kullert einfach über die Torlinie und geht ins Tor hinein. Die Türkei jetzt über die linke
Seite. Live aus dem Dortmunder Westfalenstadion. Luise Kropf. Um 21 Uhr spielen dann Belgien gegen Rumänien gegeneinander. Ein Spiel unter Vorzeichen, die man so vor dem Turnier vielleicht nicht erwartet hätte, denn es sind die Belgier, die noch 0 Punkte haben. Armin Lehmann.
Wie schon häufiger bei den vergangenen großen Turnieren steht Mitfavorit Belgien früh unter Druck. Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen die Slowaken brauchen Kevin De Bruyne und Co. nun dringend ein Erfolgserlebnis, um endlich der angeblich goldenen Generation gerecht werden zu können. Ganz anders die Rumänen. Toller 3:0-Erfolg gegen die Ukraine, stabile Defensive und vorne mit Mut zum Abschluss. Ein Sieg in Köln gegen Belgien und Rumänien steht im Achtelfinale. Für die Südosteuropäer wäre schon das ein Riesenerfolg.
Zweimal hat Alexander Zverev schon das Finale beim Tennisturnier in Halle erreicht. Diesmal ist aber im Halbfinale schon Schluss. Stefan Kausen berichtet.
Auch wenn das Traumfinale unter Beteiligung von Alexander Sascha Zverev nach seiner Niederlage im Halbfinale nicht zustande kommt, die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, trifft auf die Nummer 7, Hubert Hurkacz. Italien gegen Polen in Ostwestfalen. Hurkacz gewann 7-6, 6-4 gegen einen phasenweise zu unkonzentrierten Alexander Zverev. Und Jannik Sinner schlug dann den Chinesen Zhijeng Zhang mit 6-4 und 7-6. 11.000 Zuschauer sahen ein besseres zweites Halbfinale. Und Sinner trifft morgen auf Hurkacz.
130 Kilometer über die Hügel des Schwarzwaldes. Dieses Programm mussten heute die Radfahrerinnen bei der deutschen Meisterschaft im Radfahren überstehen. Holger Gerska mit den Ergebnissen.
Bis 250 Meter vor dem Ziel sah alles nach dem dritten Meistertitel in Folge und dem vierten insgesamt für Liane Lippert aus. Die aktuell erfolgreichste deutsche Straßenradsportlerin hatte bei strömendem Regen alles unter Kontrolle, konnte sich aber nicht allein absetzen. 25 Kilometer vor dem Ziel scheiterte ein verheißungsvoller Versuch bergan. So kam Liane Lippert mit zwei Begleiterinnen auf die Zielgerade und wurde übersprintet von Franziska Koch. Damit ist die 23-Jährige aus Mettmann bei Düsseldorf auch dem Olympiaticket ganz nah. Und möglicherweise sind in Paris die beiden Frauen ihre Begleiterinnen im Straßenrennen, die direkt nach ihr das Ziel erreichten. Liane Lippert als Zweite und Antonia Niedermayer, die U23-Weltmeisterin im Zeitfahren, als Dritte.
Und in der Formel 1 startet morgen beim großen Preis von Spanien Lando Norris von der Pole Position, Max Verstappen der Weltmeister direkt dahinter. Mehr Sport dann um 19.10 Uhr, dann unter anderem mit einer Zwischenbilanz zu dem, was gerade schon angesprochen wurde, nämlich mit den Verkehrsproblemen rund um die Fußball-Europameisterschaft.
Und dann auch mit Maximilian Rieger am Mikrofon. Vielen Dank bis hierher. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk.